my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Philipp Almasi. Heute mit einem Beitrag zum Mindestlohngesetz, für den Melissa Eckstein den Sozialsekretär Volker Stücklen interviewt hat. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Rund 13.000 chaldäische Christen leben derzeit in Baden-Württemberg. Sie stammen vor allem aus Syrien und dem Irak. Sie bekamen in dieser Woche Besuch von ihrem Teheraner Erzbischof Ramzi Garmo. Er besuchte auch seinen katholischen Kollegen Bischof Fürst und dankte bei dieser Gelegenheit für die Aufnahme der Flüchtlinge. Er begrüßte auch die Initiative der Diözese, die Flüchtlinge in ihrer Heimat zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dennoch sieht Erzbischof Garmo für seine Glaubensbrüder keine Hoffnung, wenn, und so wörtlich, die Situation in Syrien und im Irak so bleibt. Die christlichen Kirchen im Vorderen Orient seien in ihrer Existenz bedroht. Der Erzbischof sprach sich dafür aus, alle Anstrengungen zu unternehmen, dass die Christen dort Zukunft haben. Die Krise im Nahen Osten könne allerdings nicht mit Krieg und Waffen gelöst werden. Über die Rolle der USA sagte er, deren Außenpolitik fördere den Terrorismus. 2003 hätten die USA im Irakkrieg Bagdad in kurzer Zeit eingenommen und nun sollen sie nicht in der Lage sein, ein paar tausend Dschihadisten zu verjagen? Das ist doch eine Lüge, sagte der Erzbischof wörtlich. Die chaldäische Kirche gehört zu den ältesten christlichen Kirchen überhaupt. Sie feiert Gottesdienste nach altorientalischem Ritus und ist seit dem 16. Jahrhundert mit der römisch-katholischen Kirche uniert. Während christliches Leben in Ländern des Vorderen Orients von Auslöschung bedroht ist, entstanden in Europa neue Gemeinden. Bereits seit einigen Monaten nutzen die Stuttgarter Chaldäer die Pauluskirche. Zum Ende des laufenden Jahres sollen sie auch das Gemeindezentrum daneben verwenden können. In Stuttgart leben derzeit 1.500 chaldäische Christen, Tendenz steigend.
Stuttgart. Die Landesregierung will mehr Geld für Vertretungslehrer ausgeben. Die Mittel dafür sollen deutlich aufgestockt werden, teilte das Kultusministerium in dieser Woche mit. Die Regierung will dafür Mittel in den Nachtragshaushalt einbringen, und zwar in diesem Jahr 10 Millionen und im nächsten Jahr 5 Millionen Euro. Bislang stehen für Vertretungslehrer in den beiden Jahren gut 120 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden in den Schulen Vertretungen für langfristige Krankheiten und Elternzeiten sowie für Mutterschutz finanziert.
Stuttgart. Wenn es nach der Landesregierung in Stuttgart geht, sollen Laserpointer eingedämmt werden. Das Land wird jetzt eine Bundesratsinitiative gegen gefährliche Laserprodukte anstreben. Mit dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, sich für eine europarechtliche Regelung stark zu machen. Bis es soweit ist, soll eine sogenannte Verordnungsermächtigung greifen. Sie soll auf nationaler Ebene die Möglichkeit schaffen, gegen den Vertrieb gefährlicher Laserpointer vorzugehen. Umweltminister Franz Untersteller erklärte, dass es im vergangenen Jahr mehrere Blendangriffe mit Lasern gegeben habe. Und zwar gegen Flugzeuge im Landeanflug, gegen Lokführer und Busfahrer. Auch Polizisten im Einsatz oder Sportler im Wettkampf seien bereits geblendet worden. Bei Kindern haben Laserpointer beim Spielen zu schwerwiegenden Augenverletzungen geführt.
Stuttgart. Die Masern haben Baden-Württemberg erreicht. 23 Masernfälle zählte das Gesundheitsamt seit Jahresbeginn, teilte Gesundheitsministerin Katrin Altpeter mit. 11 der 23 Masernfälle sind bei Asylsuchenden aufgetreten. Der Ausbruch der Masern bei Asylsuchenden begann am 13. Februar in Karlsruhe. Durch umfangreiche Maßnahmen konnte der Ausbruch allerdings eingedämmt werden, teilte Altpeter weiter mit. Dennoch sei eine Impfung der Flüchtlinge vordringlich. Deshalb werde in den Erstaufnahmeeinrichtungen seit dieser Woche Masernimpfungen angeboten. Unabhängig vom aktuellen Geschehen werde die Etablierung eines systematischen Impfangebotes angestrebt, sagte Ministerin Altpeter. Hierzu steht das Sozialministerium im engen Kontakt mit dem Integrationsministerium. Nach den bisherigen Planungen könnte die systematische Impfungen voraussichtlich im April oder Mai anlaufen.
Heilbronn. Die Heilbronner Polizisten bekommen ein neues Zentrum für Schieß- und Einsatzübungen. Das Landesfinanzministerium hat in dieser Woche die Baufreigabe erteilt. Die Polizeidirektion Heilbronn rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 4,35 Millionen Euro. Der dreigeschossige Neubau wird östlich der bestehenden Polizeidirektion Heilbronn errichtet. Er ersetzt eine vorhandene Raumschießanlage, die nicht mehr den Anforderungen an den Arbeitsschutz genügt. Mit den Bauarbeiten soll im September 2015 begonnen werden. Im September 2017 soll der Neubau fertig sein, teilte das Finanzministerium weiter mit.
First day I saw you, I knew what I would do. You made my hands quiver and my heart pound, boom, boom, boom. But I'm gonna love you all till we're through.
says we're a fake Tony and you. And you know what she says, maybe entirely true.
Seit Januar 2015 gibt es das Mindestlohngesetz, in dem festgehalten ist, dass beinahe jeder Arbeitnehmer mit 8,50 Euro pro Stunde entlohnt werden muss. Möglich gemacht wurde das besonders durch die Forderung der Gewerkschaften und Sozialverbände, welche sich schon seit einiger Zeit für einen gesetzlich geregelten Mindestlohn eingesetzt haben. Melissa Eckstein hat für Focus Südwest mit dem Sozialsekretär Volker Stücklein gesprochen. Stücklein sieht das Mindestlohngesetz als ersten Schritt in die richtige Richtung und erkennt vor allem Vorteile für viele Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor.
Herr Stücklein, seit Anfang Januar gibt es ein Mindestlohngesetz, das besagt, dass beinahe jeder Arbeitnehmer einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde bekommen muss. Was halten Sie denn davon?
Ja, da war es höchste Zeit dafür. Da hat man ja lange gekämpft. Die Gewerkschaften haben ja 10 Jahre drum gekämpft. Und das war jetzt wirklich überfällig, dass dieses Gesetz kam. Nach vielem Hängen und Würgen hat die Große Koalition jetzt doch noch geschafft. Deutschland ist innerhalb der EU eines der wenigen Länder, die bisher keinen Mindestlohn hatten. Und wir sind ja das stärkste wirtschaftliche Land in Europa. Und es war eigentlich fast eine Schande, dass wir uns den Mindestlohn nicht geleistet haben, beziehungsweise unseren Arbeitnehmern diesen Mindestlohn nicht gegönnt haben im Rahmen der Gemeinschaft der EU. Deutschland ist ja so ein starkes Land, wir hätten uns das viel eher erlauben können, wie alle anderen Länder, die seither schon den Mindestlohn hatten.
Wie kam es denn zum Mindestlohngesetz? Was ist denn da so die Vorgeschichte davon?
Ja, gut, man hat ja gemerkt, dass viele Gehälter nicht ausgereicht haben, die Löhne, die gezahlt wurden, dass man überhaupt nicht von dem, was man geschafft hat und wofür man geschafft hat, konnte man ja eigentlich gar nicht richtig leben. Das heißt also, es ging darum zu sagen, wenn ich arbeite, muss ich so viel verdienen, dass ich wenigstens davon mein Auskommen habe, was ich fürs Leben brauche. Und das war seither nicht möglich in dem Sinne, sondern da gab es eben einfach solche Unterschreitungen, dass man gesagt hat, also das reicht zum Leben eigentlich nicht aus. Und deshalb hat man schon lange gefordert, auch gerade von der Gewerkschaftsseite und von Sozialverbänden, Arbeit muss sich lohnen. Und wenn ich arbeite und dafür dann noch zum Sozialamt gehen muss, das kann es wohl nicht sein. Andere Arbeitnehmer, die in anderen Branchen arbeiten, die Tarifverträge haben, die können davon schon lang profitieren und sagen, wir haben ein gutes Gehalt. Aber in dem Bereich 8,50 Euro zu haben, das war eigentlich das Mindeste, was man erwarten konnte. Und besonders in den Bereichen, die nicht gerade zu den besten Arbeitsfeldern gehören, also die Hilfsarbeiten, die einfachen Arbeiten, aber auch Bereiche im Dienstleistung wie Friseure oder Gärtner, in den Bereichen, wo Dienstleistung eigentlich nichts wert ist und auch nicht bezahlt wird, da war es dringend nötig, dass man hier eine Untergrenze einzieht, wie sie jetzt passiert ist.
Und was genau haben jetzt die Gewerkschaften mit diesem Gesetz zu tun?
Ja, die Gewerkschaften sehen sich ja schon als Vertreter, Vertreterinnen der Arbeitnehmer. Und dass es hier eine Gerechtigkeitslücke gibt, das ist ja eigentlich himmelschreiend schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass man für eine Friseure oder einen Gärtner oder einen Koch oder eine Restaurantfrau eben oder ein landwirtschaftlicher Mitarbeiter, der Äpfel pflückt oder Salat setzt, dass die nicht so viel verdienen, dass sie davon leben können. Und deshalb haben die Gewerkschaften gesagt, das gehört für uns zu unserer Aufgabe, dass wir diese Gerechtigkeitslücke helfen zu schließen. Denn ein Mitarbeiter, der bei Mercedes, bei Audi, bei Porsche arbeitet, verdient ein dickes Geld. Er macht ein gutes Auto, das kostet aber auch ein dickes Geld zum Kaufen. Und viele Verbraucher sind leider auch nicht bereit, für die Arbeit, die Mitarbeiter tun, auch das entsprechende Geld zu bezahlen. Das heißt also, wer zum Friseur geht, wer einen Salat kauft, wer einen Apfel kauft, wer eine Putzfrau hat, der muss eben auch bereit sein, diesen Leuten in dieser Branche den Mindestlohn zuzugestehen, dass er bezahlt werden kann. Und das wird ja wohl in manchen Bereichen dann auch eine Preiserhöhung nach sich ziehen. Aber das finde ich auch gerecht. Warum soll ein Mitarbeiter, der Haare wäscht und Haare schneidet und Äpfel pflückt, weniger wert sein, wie einer, der bei Audi ein Audi montiert? Jeder macht seine Arbeit so gut er kann. Und die einen, die sind sozusagen auf der Sonnenseite, verdienen dickes Geld in der Metallbranche und ein Dienstleister, der guckt in den Mond.
Sie haben ja jetzt gerade die positiven Facetten des Gesetzes quasi aufgezählt. Gibt es noch etwas, was Sie kritisieren würden? Und wenn ja, was ist es und wie könnte man es verbessern?
Ja, also 8,50 Euro ist die unterste Grenze. Eigentlich ist das ja jetzt schon zu wenig, aber man hat jetzt einen ersten Schritt eingeführt, denn eigentlich müsste man mindestens 10 Euro in der Stunde haben. Aber immerhin, es ist ein Einstieg, aber da kann man jetzt nicht jahrelang drauf sitzen bleiben. Ich denke, dass man möglichst zügig in ein, zwei Jahren spätestens erhöhen muss auf 59 oder 10 Euro, um überhaupt einen ordentlichen Lebensstandard mit dem zu erreichen, was man erarbeitet. Das ist sicher der Punkt, der noch zu verbessern wäre. Ansonsten bin ich froh, dass wir wenigstens so weit sind. Die Gefahr ist ja eher sozusagen, dass vom Arbeitgeberlager jetzt schon seit Monaten, seit eingeführt wurde, wieder Querschüsse kommen und dann heißt es, ja, das ist zu aufwendig, da muss man so viel dokumentieren und die eigentlich versuchen, das beschlossene Gesetz wie in Schweizer Käse zu durchlöchern. Und das ist auch eine Aufgabe der Gewerkschaften, sich dagegen zu wehren und zu sagen, jetzt haben wir das Gesetz und dann muss es aber auch angewandt werden. Und wir sind ein so starker Wirtschaftsfaktor, dieses Deutschland, das müssen wir uns doch leisten können.
Und was würden Sie jetzt mit Blick auf die Zukunft sagen? Hat der Mindestlohn dauerhaft Bestand oder kann sich das Gesetz schnell wieder ändern, wenn zum Beispiel eine andere Partei an die Macht gelangt?
Also jetzt kann man jetzt Befürworter oder Gegner von der großen Koalition sein, aber die beiden großen Parteien haben es jetzt geschafft, wenigstens nach langem Hin und Her, mit dieser Regierungskonstellation jetzt das Gesetz durchzubringen. Und bei der nächsten Bundestagswahl 2017 wird man sehen, wie sich es neu mischt. Aber ich denke, dahinter zurückzugehen, wird wohl für jede kommende Regierung eine schwierige Sache sein. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten. Also auch, denke ich, aus Gerechtigkeits- und sozialen Gründen ist jetzt mal ein Pflock eingehauen, den kann man eigentlich nicht mehr rausziehen. Das muss ein Standard bleiben, zumal wir ja in Deutschland nicht alleine sind, sondern Deutschland ist nicht alleine in der EU. Wir sind jetzt endlich dabei bei über 20 Staaten von 28, die den Mindestlohn bezahlen. Und da kann sich Deutschland es nicht leisten, sowas wieder abzuschaffen. Das wäre ein Vergehen gegen die Gerechtigkeit und sozialen Punkte.
You have to leave by yourself. It was a Friday night. She knew I came for her by myself. And even though I tried to overlook my spies and try.
Yeah.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Moderation und Redaktion Ute Bartels, Mona Weibrecht, Melissa Eckstein, Frauke Keil, Lisa Lehmann und Philipp Almasi. Alle Meldungen und Beiträge gibt es wie immer auf störfunk.de.